Sie hören Konterfunk aktuell am Montag, dem 3. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Einen Frieden in der Ukraine nach amerikanischem Zuschnitt wird es zumindest vorläufig nicht geben. Das wurde deutlich nach dem Zusammentreffen der Präsidenten Donald Trump und Volodymyr Zelensky. Das Gespräch zwischen ihnen wurde dank der Kameras zwar zum viralen Hit, endete aber ergebnislos. Seit Sonntag werkeln nun die europäischen Verbündeten der Ukraine ihrerseits an einem Plan für eine Waffenruhe. Wir sprechen mit Harald Kujat, dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr, über die Erfolgsaussichten der Konferenz in London. Und mit Konterfunk-Redakteur Colin McMahon schauen wir auf das denkwürdige Treffen im Weißen Haus zurück. Weiter geht es nur scheinbar weniger dramatisch mit dem Thema Demografie. Denn was das angeht, hat Deutschland einen Kipppunkt überschritten. Das sagt der Soziologe Dr. Harald Michel seit vielen Jahren. Das Problem ist ganz banal. Die Deutschen machen schlicht zu wenig Kinder, um den Fortbestand des eigenen Volkes zu sichern. Warum dieser Prozess irreversibel ist, was man dennoch tun könnte und warum sich die Politik nicht dafür zu interessieren scheint, wir sprechen darüber. Zum Schluss geht es in die Schweiz. Dort ist das Verteidigungsdepartement derzeit viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit potenziellen Feinden. Abgänge in der Führungsetage, Informationslecks, die baldige Ablösung der zuständigen Bundesrätin – über diese Vorgänge sprechen wir mit Werner Salzmann. Der Sicherheitspolitiker ist Mitglied des Nationalen Parlaments für die Schweizerische Volkspartei SVP. Soweit die Themen heute hier bei Konterfunk aktuell. Zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky scheint nach dem jüngsten Treffen im Weißen Haus das Tischtuch bis auf Weiteres zerschnitten. Am Wochenende hat nun in London ein Gipfeltreffen der europäischen Ukraine-Verbündeten begonnen. Hier soll der Grundstein gelegt werden für eine Waffenruhe. Federführend sind Großbritannien und Frankreich. Das Ergebnis werde dann den USA vorgelegt, so die Idee. Was ist von diesen Plänen zu halten und wie wahrscheinlich ist es, dass sie erfolgreich sind? Darüber spreche ich mit Harald Kujat, dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaligem Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Guten Tag, Herr Kujat.
Ich grüße Sie. Hallo.
Herr Kujat, man kann die Konferenz in London schlecht völlig abgekoppelt betrachten von diesem eher dramatischen Treffen im Weißen Haus. Welche Folgen hat das sichtbare Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine auf diese Gespräche zwischen den europäischen Ukraine-Verbündeten?
Nun, wir wissen ja noch bisher keine Details. Was wir wissen, ist das, was der britische Premierminister vorher vor der Konferenz schon gesagt hat in einem Interview mit der BBC. Und danach haben wir nur gehört, dass jetzt Frankreich und Großbritannien diesen Vorschlag ausarbeiten wollen für einen Waffenstillstand und den dann mit den Amerikanern besprechen. Dazu muss man wissen, dass die Vereinigten Staaten ja nicht nur ein Konzept für einen Waffenstillstand haben, sondern für einen Waffenstillstand, der unmittelbar gefolgt wird von Friedensverhandlungen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ein Waffenstillstand allein löst die Probleme überhaupt nicht, sondern er verlängert die Probleme nur in die Zukunft. Es muss also unmittelbar danach zu Friedensverhandlungen kommen und diese Verhandlungen müssen dann auch mit einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis abgeschlossen werden.
Die Botschaft der USA an Zelensky, auch beim letzten Treffen wieder, die war ja recht simpel, hört auf mit dem Krieg, egal was es kostet. Eine solche einfache Botschaft ist also bei einem Plan der europäischen Ukraine-Verbündeten so nicht zu erwarten.
Das, was wir bisher wissen, deutet nicht darauf hin, dass die Europäer tatsächlich eine Position, einen Vorschlag, wie auch immer man das nennen will, für Friedensverhandlungen erarbeiten. Ich kann ja kurz darauf eingehen, was Ministerpräsident Starmer in dem BBC-Interview gesagt hat. Er hat, also nach Medienberichten muss man immer wieder sagen, drei Punkte erwähnt, die aus seiner Sicht allerdings für einen dauerhaften Frieden notwendig seien. Und das sei erstens eine starke Ukraine, die notfalls auch in der Lage ist, sich zu verteidigen. Zweitens ein europäisches Element, was immer das heißt, mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und drittens, im Notfall sollen dann die Vereinigten Staaten eingreifen. Also wenn Sie die amerikanische Position, jedenfalls soweit sie bisher bekannt ist, daneben halten sozusagen, dann ist zumindest einer dieser drei Punkte von den Amerikanern bisher strikt abgelehnt worden. Die Amerikaner haben ja immer gesagt, die sogenannten Friedenstruppen, die eine demilitarisierte Zone entlang des dann bestehenden Frontverlaufs absichern sollen, müssen von den Europäern gestellt werden. Die Vereinigten Staaten werden auf keinen Fall amerikanische Soldaten dort einsetzen. Und das hat natürlich gute Gründe, weshalb sie das sagen. Sie wissen genau, dass in einer solchen Lage immer das Risiko besteht, dass es zu einem technischen Versagen oder einem menschlichen Fehlverhalten kommt und dass dann daraus eine Situation entsteht, die nur schwer wieder unter politischer Kontrolle zu kriegen ist. Und sie wollen natürlich die Vereinigten Staaten eine direkte Konfrontation mit Russland vermeiden. Das war übrigens auch die Politik der bisherigen amerikanischen Regierung, der beiden Regierungen, die sehr genau darauf geachtet haben, dass es nicht zu einem Gegenüber sogar zwischen amerikanischen und russischen Soldaten kommt.
Das heißt, wenn wir jetzt Stimmen hören in Europa, die sagen, naja gut, wir brauchen die USA nicht zwingend, das schaffen wir auch alleine, dann ist das nicht unbedingt realitätsnah, man braucht die USA im Boot.
Das ist realitätsfremd. Im Übrigen sieht das ja auch der ukrainische Präsident genauso. Das ist ja eines der Probleme gewesen, die in diesem denkwürdigen Gespräch im Oval Office zutage traten. Es war ja gerade die Forderung sogar Selenskys, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Truppen sozusagen eine Sicherheitsgarantie abgeben sollten und auch an dieser Friedensmission teilnehmen sollten, die dort diese demilitarisierte Zone überwachen soll. Und das ist von den Amerikanern strikt abgelehnt worden. Im Übrigen, wenn ich den Berichten vertraue, war das ja auch ein Thema im Gespräch zwischen Ministerpräsident Starmer und Präsident Trump einen Tag vor Selenskys Besuch, in dem es darum ging, würden die Vereinigten Staaten den Europäern zu Hilfe kommen, wenn es dort Schwierigkeiten gibt? Und die Antwort war etwas umständlich, etwas vielleicht auch etwas missverständlich, aber es war für mich ein klares Nein herauszulesen. Und man muss an der Stelle auch betonen, sollten, wie es ja die Absicht Frankreichs und Großbritanniens ist, dort tatsächlich diese Friedenstruppen eingesetzt werden. Und es käme tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und französischen oder britischen Streitkräften. Dies wäre kein Bündnisfall. Also niemand der Verbündeten in der NATO wäre dann verpflichtet, diesen Truppen zu Hilfe zu eilen. Es kommen viele andere Aspekte noch dazu, die das Ganze doch sehr kritisch sehen lassen. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, es müssen ja beide Kriegsparteien, also die beiden späteren Verhandlungspartner, entscheiden, welche Staaten sie akzeptieren als Friedenstruppe für die Überwachung der demilitarisierten Zone. So wie man bisher die Lage einschätzen kann, würden die Russen auf keinen Fall Truppen aus NATO-Staaten akzeptieren. Das haben die Russen schon in mehreren Statements gesagt. Also ist das im Grunde genommen, was im Augenblick dort die Europäer unternehmen, zwar aus meiner Sicht sehr positiv zu beurteilen, denn nach 3 Jahren Krieg, nach 3 Jahren, in denen viele, viele Menschen gestorben sind, getötet wurden, nach 3 Jahren endlich verstehen die Europäer, dass das Ganze ja irgendwann einmal zu einem Ende kommen muss. Das Töten, wie Trump das formuliert hat, muss beendet werden. Das sehe ich außerordentlich positiv, denn bisher haben alle Europäer immer nur darauf gesetzt, die Ukraine militärisch zu unterstützen, den Krieg zu nähren. Und das ist sicherheitspolitisch auch für Europa immer ein hochgewagtes Spiel gewesen. Denn dieser Krieg in der Ukraine hätte sehr schnell auch zu einem Krieg um die Ukraine ausarten können. Dieses Risiko ist ja noch immer nicht völlig gebannt, aber immerhin, die Europäer haben verstanden, dass sie auch eine Verantwortung haben für Frieden in Europa und auch für die Sicherheit und für Frieden in der Ukraine. Das ist positiv. Nun muss man sehen, wie kompatibel die Überlegungen Frankreichs und Großbritanniens mit dem Verhandlungsansatz der Vereinigten Staaten sind. Sollte es zu einer Einigung kommen, zu einem Kompromiss zwischen den beiden, wäre das gut. Käme das nicht zu einem Kompromiss, dann ist das natürlich auch ein Element, das für weitere Spannungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sorgt, was wir ja nicht wünschen wollen. Die Vereinigten Staaten sind wichtig für unsere Sicherheit, auch in der Zukunft. sind unsere engsten Verbündeten und haben über Jahrzehnte ja auch einen sehr wirksamen Beitrag zu unserer Sicherheit geleistet. Also wir sollten in dieser Beziehung auch immer versuchen, wirklich einen Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten herzustellen. Und wir dürfen nicht durch einen Vorschlag, der nicht realisierbar ist, noch zusätzlich die Verhandlungen stören.
Ganz aktuell hat sich auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte vernehmen lassen und Zelensky dazu aufgefordert, die Beziehung zu Donald Trump zu reparieren. Wie ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht zu werten?
Ja, auch das ist ja ein sehr willkommener Schritt. Man sieht also, die Einsicht wächst ja. Auch der NATO-Generalsekretär hat ja bisher von sich aus keinen Vorschlag für eine Friedensregelung gemacht. Im Gegenteil. Also es zeigt, muss man erfreut feststellen, so negativ der Eindruck dieses Gesprächs im Oval Office ist, so beschämend, dass auch alles dort abgelaufen ist, es hat etwas ausgelöst in Europa. Es hat wirklich zu einer totalen Wende, ich hoffe jedenfalls, dass sie dann auch total ist, zu einer Wende geführt im Verhältnis zu diesem Krieg in Europa, im Verhältnis auch zur Ukraine. Und ich hoffe wirklich, dass alle verstanden haben, dass bisher ja die beiden Züge Europa und die Vereinigten Staaten, während der Zug der Vereinigten Staaten nach dem Regierungsantritt von Trump in Richtung Frieden läuft, und zwar mit hoher Geschwindigkeit, ist ja immer noch der Zug der Europäer in Richtung Fortsetzung des Krieges gelaufen. Also wenn sich das jetzt geändert hat, dann können wir alle froh sein. Aber ganz wichtig ist dabei, dass man realistisch an die Sache herangeht, dass man auch versteht, es geht nicht nur darum, einen vorübergehenden, zeitlich begrenzten Waffenstillstand zu erreichen, sondern es muss darum gehen, diesen Krieg zu beenden, und es muss darum gehen, damit auch die Voraussetzungen zu schaffen für das Entstehen einer neuen europäischen Sicherheits- und Friedensordnung, für eine neue Sicherheitsarchitektur. Denn nur wenn das geschieht, wird es auch ein stabiles internationales Verhältnis in Europa geben, aber auch zwischen den beiden Kriegsparteien. Und deshalb gehört dazu auch, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie es zu diesem Krieg kam. Denn jeder Krieg hat politische Ursachen und er führt zu einem politischen Ergebnis. Und dieses Ergebnis hat nur dann Bestand, wenn es von beiden Kriegsparteien einvernehmlich vereinbart ist und damit auch tragfähig ist für die Zukunft. Und das schließt eben ein, dass man die politischen Ursachen für diesen Krieg identifiziert und versucht, sie in den Friedensverhandlungen auszuräumen, zu beseitigen. Deshalb sehe ich auch das, was jedenfalls bisher bekannt ist, immer noch als sehr oberflächlich. Es geht noch nicht in die Tiefe des eigentlichen Problems, aber vielleicht kommt das ja noch.
In den USA werden auch Stimmen aus Parlamentarierkreisen laut, die sagen, es müsse sich nun einfach etwas ändern, damit sich etwas bewegt, egal wie, beispielsweise auch, indem ein anderer Präsident die Ukraine führt. Weg mit Zelensky und der Krieg ist zu Ende. Ist es so einfach?
Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Aber der ukrainische Präsident ist natürlich eine Schlüsselfigur in dem Ganzen. Und ich will es in zwei Sätzen vielleicht nur kurz erklären. Erstens, Präsident Zelensky hat zu Beginn dieses Krieges und wenige Wochen später in den Verhandlungen, die zunächst ja in Weißrussland und dann in Istanbul geführt wurden, Positionen vertreten, die heute die Grundlage für eine Friedensregelung wären. Er hat gesagt, die Ukraine soll neutral bleiben, soll auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten, aber inzwischen hat er seine Meinung geändert. Im Übrigen wohl auch dadurch, weil er in dieser Position vom Westen nicht unterstützt wurde, sondern im Gegenteil. Der Westen hat dort eine ganz andere Position vertreten. Das, was damals, 6 Wochen nach Beginn des Krieges, was damals greifbar war, um diesen Krieg zu beenden, liegt heute natürlich in weiter Ferne. Die militärische Entwicklung ist darüber hinweggegangen. Das Zweite ist aber, er hat danach, ja am 6. Oktober 2022, in einem Dekret Verhandlungen für sich selbst und auch für seine Regierung untersagt mit Russland, insbesondere mit Putin untersagt, solange Putin an der Regierung ist. Und das ist nach wie vor ein Hindernis natürlich auch für die Verhandlungen. Die Amerikaner haben ihm wohl sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er dieses Dekret aufheben muss, damit überhaupt vernünftige Voraussetzungen bestehen, dass es zu Verhandlungen kommt. Und natürlich hat er sich gerade auch in der letzten Zeit sehr deutlich festgelegt auf eine NATO-Mitgliedschaft, also genau das Gegenteil von dem, was er damals vertreten hat, sich festgelegt auf ein amerikanisches Engagement, militärisches Engagement, das entscheidend sei für die Sicherheit der Ukraine. Also viele Dinge, die definitiv Hürden sind für ein Ergebnis. Man muss in diesem Zusammenhang erwähnen, natürlich hat Russland auch Hürden aufgebaut, beispielsweise durch die Annexion am 30. September 2022 dieser vier Regionen im Donbass und auch durch andere Maßnahmen. Diese Hürden müssen natürlich zunächst einmal weggeräumt werden. Und ich denke, in diesem Zusammenhang spielt natürlich die Person Selenskyj eine Rolle. Ich denke auch, dass die Vereinigten Staaten als Teil ihres Plans für einen Frieden in der Ukraine die Notwendigkeit sehen, dass es relativ schnell dann auch zu neuen Präsidentschaftswahlen in der Ukraine kommt. Und man muss dann sehen, ob dann tatsächlich Selenskyj noch einmal gewählt wird oder ob das nicht der Fall ist.
Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, im Gespräch über die Ukraine-Konferenz in London und was von dieser zu erwarten ist. Besten Dank, Herr Kujat.
Ich danke Ihnen.
US-Präsident Donald Trump, sein Vize J.D. Vance und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj trafen sich im Weißen Haus und das Ergebnis war eine Sternstunde der TV-Unterhaltung und ein viraler Hit. Die Bilder der etwas außer Kontrolle geratenen Zusammenkunft gingen um die Welt. Da saßen drei Männer, die sich anbellten und die Frage ist jetzt, was haben wir da eigentlich gerade gesehen und wer ist mit wem Schlitten gefahren? Wir suchen Antworten im Gespräch mit Konterfunk-Redakteur Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Stefan.
Colin, die meisten von uns haben vermutlich nur Ausschnitte dieses denkwürdigen Treffens gesehen, und zwar die Schlussrunde. Bevor es dann zwischen Trump, Vance und Selenskyj leicht ausartete, ist ja aber bereits vieles geschehen. Wenn man das ganze Bild hat, wie bewertest du die Ereignisse?
Ja, also es war wirklich eine Eskalation. Ich habe mir die ganze 45 Minuten angeguckt und Trump hat ja wirklich am Anfang versucht, noch Selenskyj zu hofieren und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und Selenskyj hat dieselbe Nummer gefahren, die er seit 3 Jahren macht, dass er da in seinem Kampfpulli auftritt und fordert und mehr will und so und weigert, mit Putin zu verhandeln. Die Verhandlungen sind ja verboten in der Ukraine. Jeder, der Trump verfolgt hat, im Geringsten, muss wissen, dass das überhaupt nicht seine Linie ist, sondern dass der jetzt einen Frieden machen will. Und Selenskyj hat Trump mehrmals unterbrochen, ist ihm ins Wort gefallen, hat ihn korrigiert und irgendwann ist ihm die Hutschnur geplatzt und so kam das dann. Und Trump hat selber gesagt, das ist ganz gut, dass das jetzt alle gesehen haben, was das jetzt für ein Kerl ist. Es ist auch vielleicht ganz gut, dass wir sehen, wie die Reaktionen in Europa sind von denen, die auch keinen Frieden wollen. Die sitzen jetzt alle in London und überlegen sich, wie sie diesen Krieg weiter am Laufen halten können. Das ist ja schon ganz bezeichnend, weil Donald Trump ist ja nicht ein einziger Mensch, sondern Donald Trump steht für die Mehrheit der amerikanischen Wähler. Das ist das, was diese Leute immer wieder vergessen. Der hat einen überragenden Sieg im November eingefahren. Ich habe zumindest aus Merkerkreisen in Amerika nur Jubel und Unterstützung für diese Konfrontation mit Selenskyj gesehen, dass alle sagen, endlich sagt sie mal einer. Das gilt auch für Leute, die ähnlich ticken in Deutschland. Und diese Reaktion in deutschen Mainstream-Medien, in Politikkreisen, dass Trump sich ins Ausgeschossen hätte und dass wir jetzt alle gegen ihn stehen müssen, das wird nach hinten losgehen, auf jeden Fall.
Es heißt nun von vielen Seiten, das Ganze sei keineswegs außer Kontrolle geraten, sondern einem vorab festgelegten Plan gefolgt. Nur schreiben die einen, es sei der Plan von Trump gewesen und andere finden, nee, die Sache wird Selenskyj nützen, der wollte gar nichts anderes. Wie ernst sind solche Thesen zu nehmen?
Naja, also ich finde, sie haben auf eine gewisse Weise haben sie Selenskyj schon ins offene Messer laufen lassen, diese Provokationen von Trump, dass Selenskyj ein Diktator sei und dass es keine wahre Demokratie in der Ukraine gibt. Die waren schon wohl platziert, die haben auch wehgetan. Das stimmt ja auch auf eine gewisse Weise. Es gibt keine Wahlen in der Ukraine. Der amerikanische Journalist Gonzalo Lira ist vor einem Jahr im ukrainischen Gefängnis gestorben und niemand interessiert das, weil er die Regierung kritisiert hat. Aber Selenskyj kann auch nicht wirklich was dafür. Er ist ja angetreten als Friedenskandidat, er ist gegen Poroschenko angetreten mit dem Versprechen, mit Russland zu verhandeln, und kaum war er im Amt, hat er von sämtlichen amerikanischen USAID bezahlten NGOs diesen Brief bekommen mit den roten Linien, dass er nicht mit Russland verhandeln darf, dass er keine Territorien abtreten darf, dass er die russische Sprache nicht verwenden darf, russische Medien nicht zulassen darf. Dieser sogenannte rote Linienbrief hat Selenskyj im Prinzip verboten, das zu machen, was er den ukrainischen Wählern versprochen hatte, und hat dann letztendlich auch zum Krieg geführt. Und seitdem wir wissen, dass das 9 von 10 Medien in der Ukraine aus Washington bezahlt werden, ist doch klar, wer in diesem Land das Sagen hat. Und das geschah ja auch alles unter Donald Trumps Präsidentschaft, muss man dazu sagen. Also Trump hat nicht verhindern können, dass der tiefe Staat da seine Krallen in die Ukraine weiter ausfährt. Und dafür kann Selenskyj jetzt auch nichts.
Du hast schon kurz angeschnitten, dass die Medien in unseren Breitengraden jetzt vor allem Trump für die ganze Geschichte verantwortlich machen und finden, ja, der hat sich endgültig unmöglich gemacht. Aber wenn ich das richtig verstehe, sieht man das in den USA ein bisschen anders.
Ja, was soll denn Europa machen? Europa hat keine Armee, Europa hat auch kein Geld. Wenn sie jetzt anfangen wollen, Geld zu drucken, dann wird einfach an der Supermarktkasse, wird jeder von uns dafür bluten, dann wird plötzlich die Milch 5 Euro kosten. Das geht nicht so einfach. Man kann nicht auf einmal eine europäische Armee zaubern. Sie reden seit 30 Jahren davon, dass es eine europäische Armee geben soll. Jemand hat auch auf Twitter geschrieben, wir brauchen jetzt unser eigenes Starlink. Ja, das sind 7000 Satelliten, brauchen wir jetzt sofort und möglichst gleich, obwohl die Ariane-Rakete 100 Mal so teuer ist wie die SpaceX-Raketen. Also das sind alles Forderungen, die kommen total aus dem Blauen, und da wird auch nichts draus. Was im Interesse aller ist, ist, dass die Leute sich jetzt zusammensetzen. Und Trump hat auf den Tisch gehauen, wie ein Lehrer, der in einer lauten Klasse auftritt und sagt, so, jetzt ist mal Ruhe hier, jetzt setzt euch mal hin und macht eure Hausaufgaben. Und bestenfalls ist das, was heute in London rauskommt, geht in diese Richtung.
Ganz kurz zum Schluss, Colin, geht diese Soap noch weiter? Wird sich Selenskyj jemals wieder getrauen, einen Fuß in dieses Weiße Haus zu setzen? Sprechen die wieder miteinander?
Na, wenn, dann würde ich ihm empfehlen, einen blauen Anzug und eine rote Krawatte zu tragen und nicht mehr sein Olivgrün. Also Trump hat eher gesagt, sobald er über Frieden sprechen will, dann kann er wiederkommen. Ja? Und dasselbe gilt auch für die Europäer. Es gibt keinen Grund, warum Europa nicht mit Donald Trump zusammenarbeiten kann. Aber nicht, wenn sie ihm ständig konterkarieren, ihm ständig widersprechen und ständig versuchen, seine Friedensbemühungen zu unterlaufen. Da würde ich auch jeden einzelnen Bürger hier in Europa ermutigen, seine Meinung kundzutun. Wollen wir einen Frieden oder wollen wir diesen Krieg weiter bezahlen? Und das ist auch ein Krieg, der in den sozialen Medien ausgeführt wird. Diese Zensur-NGOs, von denen wir immer so viel gehört haben, die sind ja eng verbunden mit dem Atlantikrat und dem Council on Foreign Relations und diese ganzen Gruppen, die hinter dem Ukraine-Krieg stecken. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Meinungen zur Ukraine zensieren wollten. Und jeder Kontrafunkhörer muss nicht mal auf die Straße gehen und kann sich einfach an seinen Computer setzen und ein bisschen dieses Kriegsnarrativ widersprechen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die ein Interesse an einen Frieden in der Ukraine haben, weil letzte Woche sind laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wieder 8000 Menschen auf ukrainischer Seite gefallen, und die Ukrainer sprechen von ähnlichen Zahlen bei den Russen. Also jeden Tag sterben Leute, und es ist wirklich Zeit, dass das mal ein Ende hat.
Kontrafunk-Redakteur Colin McMahon mit einem Rückblick auf die jüngsten Ereignisse im Weißen Haus. Vielen Dank, Colin.
Danke, Stefan.
Sterben die Deutschen aus? Die Frage, die zunächst wie eine billige Provokation klingen mag, hat einen realen Hintergrund: die demografischen Zahlen. Die Geburtenrate sinkt seit Jahrzehnten und liegt schon längst unter dem sogenannten Reproduktionsniveau, der Zahl, die es bräuchte, um sich selbst als Volk zu erhalten. Was kann man dagegen tun? Der Soziologe Dr. Harald Michel, der seit über 30 Jahren Vorlesungen zur Demografie hält, gibt nicht viel Hoffnung. Er nennt diese Entwicklung irreversibel. Warum er das glaubt und wie es dazu kommen konnte, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Guten Tag, Herr Michel.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Michel, die Zahlen sprechen Bände. 2,1 Kinder pro Frau bräuchte es, um den Bevölkerungsstand in Deutschland zu erhalten. Mit nicht einmal 1,5 Kindern liegt das Land weit darunter. Dafür gibt es vermutlich diverse Gründe, aber welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten?
Ja, das ist das Problem bei dieser Kennziffer. Die liegt im Übrigen jetzt schon unterhalb von 1,5, wahrscheinlich nur noch bei 1,2. Das bedeutet also, dass wir weiter auf dem Weg nach unten uns befinden und die Ursachen hierfür sind komplex, vielfältig und lassen sich nicht auf einen Faktor reduzieren. Und das macht das auch schwierig für politische Einflussnahme.
Es gab ja früher schon solche demografische Krisen, nur haben wir diese damals durch Großereignisse wie Weltkriege erlebt. Inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt von der heutigen Lage?
Ja, also grundsätzlich unterscheidet sich das. Was wir jetzt erleben, ist ein Prozess, den die Wissenschaft als säkularen Geburtentrend oder Geburtenrückgang bezeichnet. Das ist ein Vorgang, der seit etwa 100 Jahren übrigens sämtliche modernen industrialisierten Länder umfasst. Und in diesem Prozess sinken die Geburtenzahlen in allen diesen Gesellschaften unterhalb des Reproduktionsniveaus. Was bedeutet, dass diese Gesellschaften aus sich heraus selbst, aus ihrer natürlichen Reproduktionskraft nicht mehr erhaltungsfähig sind. Das ist ein Vorgang, den hat es in der Geschichte vorher noch nie gegeben, weil andere Mechanismen dafür gesorgt haben, dass die Geburtenzahlen immer sehr hoch waren. Jetzt wirken eigentlich alle Faktoren darauf hin, dass die Geburtenzahlen nach unten gehen. Wir haben häufig in der Wissenschaft diskutiert, was alles Faktoren sind, die die Menschen dazu bringen oder die Frauen dazu bringen, keine Kinder mehr zu bekommen. Ich stelle mal eine andere Frage. Eigentlich müsste man fragen, was veranlasst den Menschen heutzutage überhaupt noch, Kinder zu wollen und auf die Welt zu bringen? Das würde den Zugang wahrscheinlich sehr vereinfachen.
Aus eigener Kraft ist es also offenbar nicht mehr zu schaffen, das aufzuholen. Jetzt kann man sagen, an Menschen fehlt es ja nicht in Deutschland, zumindest nicht in den Zentren. Nur sind es eben andere, beispielsweise Zuwanderer. Und nun gibt es Begriffe wie Umvolkung oder Bevölkerungsaustausch und die werden gerne einfach als Fantasiegebilde rechter Kreise abgetan. Aber sind es aufgrund der Situation letztlich doch zutreffende Beschreibungen aus Ihrer Sicht?
Ja. Die Diskussion ist übrigens auch schon über 30 Jahre alt. Als damals die ersten Diskussionen über die Effekte der Zuwanderung aufkamen, hat man die abgetan als Spinnereien oder wie Sie bemerkten, als rechtes Geraune. Da ging es um 5 oder 6% Zuwanderung oder Anteil von Zuwanderern. Heute liegen wir in vielen urbanen Zentren, vor allem in Westdeutschland, bei Quoten der Zuwanderung von über 50% bei den unter 18-Jährigen. Da kann selbst ein Gutwilliger nicht mehr abstreiten, dass sich hier eine Veränderung der Bevölkerungsstrukturen langfristig ergeben hat. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben für die Gesamtbevölkerung.
Über diese Folgen werden wir noch sprechen, aber ein Fatalist könnte ja nun einfach sagen, naja, dann gibt es eben weniger Deutsch im Wortsinn, die Welt und das Land, die drehen sich weiter, die Gesellschaft verändert sich, neue Kulturen vermischen sich mit alten. Können Sie diesem Gedanken gar nichts abgewinnen?
Diese Vermischung von Kulturen, die hat es immer gegeben in der Weltgeschichte. Das ist vollkommen klar. Auch das deutsche Volk ist ja als ein Konglomerat von verschiedenen Quellbevölkerungen entstanden. Das hat sich aber über längere Zeiträume vollzogen. Also über Jahrhunderte weg sind diese Prozesse in relativ langsamer Art und Weise vorangegangen. Wenn wir uns mal ganz weit zurückschauen in die Zeit des Zerfalls des Römischen Reiches, dann hat das Jahrhunderte gedauert, bis aus diesen Resten des Römischen Reiches und den zuwandernden Völkern eine neue Bevölkerung entstanden ist. Das ist aber ein sehr allmählicher Prozess gewesen, der über Jahrhunderte gedauert hat. Wir erleben jetzt aber einen Prozess, der in den 70er Jahren, also etwa vor 50 Jahren, eingesetzt hat und über die Kulminationspunkte 2015 nochmal einen Schub erhalten hat. Das heißt also, innerhalb von einer Generation merkbar für die Menschen verändern sich diese Zusammensetzungen dramatisch. Und das, behaupte ich mal, wird nicht ohne Friktionen abgehen. Und das sehen wir auch, dass das so passiert. Und die Menschen natürlich dann sich fragen, ob das überhaupt in ihrem Interesse ist, zumal sie ja nicht gefragt worden sind.
Die Politik beschäftigt sich gern mit Nebenschauplätzen. Was Sie schildern, klingt sehr viel existenzieller. Sie sind aber, das muss man sagen, nicht die einzige warnende Stimme im Konzert. Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin hat schon 2010 geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Der Autor Akif Pirinzi hat eines seiner Bücher schlicht Umvolkung genannt. Das alles eher mit bescheidenem Effekt. Waren das jetzt einfach die falschen Stimmen, auf die niemand hören wollte? Oder woran liegt dieses krachende Desinteresse an der Thematik?
Das scheint ideologische Gründe zu haben. Also die Diskussion um die Auswirkungen von Migration, die hat eingesetzt in der Wissenschaft spätestens ab Ende der 80er Jahre. Da waren nämlich diese Prozesse schon absehbar. Demografie hat die Eigenschaft, eine sehr langfristig angelegte Wissenschaft zu sein. Also Prozesse kann man frühzeitig erkennen, prognostizieren. Und über ihre Langfristigkeit her kann man dann relativ gute Vorhersagen treffen. Also alles das, was wir heute erleben, war vor 20, 30 Jahren schon absehbar, was da passierte. Aber ich habe das Gefühl, die Politik wollte das nicht sehen. Also es gab keine Bemühungen. Und diejenigen, die so eine warnende Stimme erhoben haben, die wurden dann in bestimmte Schubladen gesteckt oder als Außenseiter abgetan. Das hat dazu geführt, dass viele ihre Stimmen nicht mehr erhoben haben. Und diejenigen, die den Diskurs insbesondere, was die Zuwanderung betrifft, bestimmt haben, die stammen nicht aus der wissenschaftlichen Community dieser Zeit. Das kann ich Ihnen versichern. Also diese sogenannten Demografie-Experten, die sich dann dazu geäußert haben, können kaum auf wissenschaftliche Expertise verweisen. Das war eher eine ideologisch gesteuerte Einflussnahme auf die Politik.
Es gibt andernorts durchaus Versuche, diese Entwicklung aufzuhalten, die ja nicht nur Deutschland betrifft. In Ungarn beispielsweise entlastet Regierungschef Viktor Orban Familien, die sich für Kinder entscheiden, je mehr, desto besser, steuerlich. Konterfunk ist nicht berühmt dafür, nach dem Staat zu rufen, aber dennoch die Frage, brauchen wir mehr staatliche Lenkung in dieser Frage?
Da bin ich eher pessimistisch. Aber vielleicht ist Ungarn gar nicht so das Referenzbeispiel. Wir können ja mal woanders hinschauen. Schauen wir mal nach Japan. In Japan haben wir die gleiche demografische Entwicklung wie in Deutschland. Und Japan hat sich für eine komplex andere Bevölkerungspolitik entschieden. Japan nimmt diese Entwicklung hin und versucht nicht, sie durch Migration oder durch Zuwanderung überhaupt zu beeinflussen. Das hat ebenfalls Folgen für die Gesellschaft, die man behandeln muss. Aber es wäre doch hilfreich zu schauen, ob man aus diesen Prozessen nicht vielleicht auch für europäische Gesellschaften Schlüsse ziehen kann. Und in meinen Augen ist das ein bisschen verräterisch, dass diese Entwicklung in Japan überhaupt nicht im Fokus weder der Wissenschaft bei uns noch der Politik steht, sondern man sich eher auf Beispiele wie Ungarn konzentriert.
Wenn ich das mit Japan höre, also die lassen das einfach laufen mit der Kinderlosigkeit, wollen aber auch keine Zuwanderer. Das klingt ja bald nach entvölkerten Landstrichen, ohne jetzt die apokalyptischen Reiter losschicken zu wollen. Aber so bricht doch eine Gesellschaft über kurz oder lang zusammen.
Ja, das ist das Problem bei demografischen Entwicklungen. Oder wie man sagen könnte, langfristig gesehen sind wir alle tot. Aber das ist bei der Demografie ein sehr langfristiger Prozess. Langfristig heißt, Japan wird sich in den nächsten 50 Jahren etwa um 20% in seiner Bevölkerungszahl reduzieren. Und damit kann man in einer Gesellschaft sinnvoll umgehen. Da der Endpunkt irgendwann mal erreicht ist, steht in den Sternen und das ist über Generationen hinweg ein sehr langfristiger Prozess. Deshalb scheint es mir sinnvoller zu sein, sich diesen Schrumpfungsprozess zunächst zu stellen, indem man ihn mit sinnvollen Maßnahmen begleitet, anstatt gegen diesen Wandlungsprozess massiv vorzugehen, was eigentlich immer nur mit staatlicher Einflussnahme und erfolglos mit hohen finanziellen Mitteln möglich sein könnte.
Also Sie sagen, der Staat soll es nicht sein, Geld für Familien mit vielen Kindern soll es nicht sein, aber gibt es denn nicht irgendwelche andere Modelle, wie Deutschland dieser Kinderentwöhnung entgegenwirken könnte? Man kann ja nicht nur sagen, was falsch läuft, wäre ja schön, wenn wir Ideen auf dem Tisch hätten.
Also das nochmal explizit. Mit Geld kann man weder Kinder noch den Wunsch nach Kindern kaufen. Das ist eine Erkenntnis aus den letzten 200 Jahren, wenn man sich die Bevölkerungsgeschichte anschaut. Das ist nicht möglich. Das müsste eigentlich auch jetzt bei der Politik angekommen sein. Es gibt kein Beispiel in der modernen Geschichte, wo über finanzielle Maßnahmen ein langanhaltender, nachhaltiger Anstieg von Geburtenzahlen verursacht werden können. Das heißt also, kurz- und mittelfristig können wir diesen Prozess nur durch sinnvolle Maßnahmen begleiten und sozial abmildern und im Übrigen auch, das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt, so gestalten, dass er nicht die Grundfesten unserer Gesellschaft, nämlich die Demokratie, in Gefahr bringt. Langfristig gesehen, das heißt über Generationen hinweg, wäre es angeraten, sich zu überlegen, was die Gesellschaft ausmacht, welche Werte Gesellschaft ausmachen und wie diese Werte an die Bürger vermittelt werden können. Also die Gesellschaft muss sich selbst im Klaren sein, was für sie wichtig ist, welche Werte, welche Bestimmungen diese Gesellschaft hat. Und da sehe ich sehr viele Defizite in Deutschland. Oder um es etwas platt zu sagen, wer nicht weiß, was er selber ist und was er will, von dem kann man nicht verlangen, dass er Maßnahmen ergreift, die in eine Zukunft reichen, die man selbst gar nicht beschreiben kann.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann lässt sich die eigentliche Entwicklung nicht aufhalten. Es geht jetzt nur noch um die Frage, wie können wir die Zukunft so gestalten, dass Deutschland als Staat dennoch funktioniert. Gibt es da konkrete Rezepte? Wie sieht das aus?
Ja, momentan machen wir ja im Grunde genommen das Gegenteil. Ich nenne Ihnen mal als Beispiel unsere Raumordnungspolitik. Da existiert nach wie vor das Mantra, in allen Teilen des Landes ungefähr gleiche Lebensbedingungen zu schaffen. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung bei entvölkerten Regionen wie in Mecklenburg, im Gegensatz dann zu den Wachstumsregionen Stuttgart oder München. Das bedeutet einen hohen finanziellen Aufwand, um gleiche Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. Also das betrifft Verkehr, aber eben auch Gesundheitsversorgung und viele andere Bereiche. Das ist langfristig nicht leistbar, aber die Bundesregierung bis heute verfolgt diesen in meinen Augen absurden Kurs dieser Gleichstellung der Lebensverhältnisse. Der kostet Unsummen an Geld und wird keine Veränderungen bringen. Im Gegenteil, viele dieser Maßnahmen führen dazu, dass sich diese Diskrepanz zwischen entvölkerten Regionen und Wachstumszentren noch weiter verstärkt. Also wir geben Geld dafür aus, um die Diskrepanzen in der Gesellschaft noch zu verstärken. Da sollte man gezielter vorgehen und sich ehrlich machen und sagen, es wird Regionen zum Beispiel in Deutschland geben, die im Wesentlichen entvölkert sein werden. Und es wird Regionen geben, auf die wir uns konzentrieren müssen. Das sind die, die noch wachsen, aber übrigens nicht aus natürlichen Ursachen, sondern aus der Zuwanderung. Also im Grunde genommen im demografischen Kannibalismus des Restes des Landes.
Der Staat kümmert sich ja inzwischen um jedes Detail aus unserem Leben. Er weiß, wie viel Fleisch wir essen, wer alles raucht und nicht raucht. Er erfindet neue Geschlechter und so weiter. Aber er verschließt die Augen angesichts der Tatsache, dass man als Staat gewissermaßen ausstirbt. Haben wir es hier mit einem regelrechten Regierungsversagen zu tun? Denn Leute wie Sie sagen das ja buchstäblich seit Jahrzehnten.
Ja, also die Diskussion ist wirklich alt. Und ich hatte ja gesagt, viele, die sich damit befasst haben, sind dann entweder aus dem Geschäft ausgestiegen und haben sich andere Bereiche der Forschung gesucht oder wurden diskreditiert und konnten dann zum Teil auch nicht mehr publizieren. Das ist eine traurige Entwicklung, das ist aber nichts Neues, das hat es immer gegeben. Und es geht ja gar nicht um völkische Aspekte, es geht darum, dass man sich ehrlich machen muss, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn sie langfristig schrumpft. Das ist eigentlich die Kernfrage, die demografische Kernfrage, und dann muss man diskutieren, worum es geht. Dem haben sich alle Regierungen in der Bundesrepublik bis heute eigentlich verweigert, diese Diskussion. Und man hatte es ja einfach, über Deutschland ist ja Zuwanderung ergangen in den letzten 30 Jahren, und die konnte schön verdecken, was da eigentlich dahinter steckt. Ich will Ihnen mal wenigstens zwei Zahlen dazu nennen. Wir haben ja pro Jahr etwa 1 Million Sterbefälle und etwa 700.000 Geburten. Das würde bedeuten, dass unsere Bevölkerung pro Jahr um 300.000 Menschen schrumpft. Tut sie aber nicht. Langfristig gesehen hatten wir nämlich mindestens im Saldo 300.000 bis 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Das bedeutet, an den Zahlen sichtbar eigentlich keine Veränderung, aber natürlich hat sich die Bevölkerung in dem Zusammenhang dann strukturell dramatisch verändert, und das ist das Besondere an der Demografie. Die langfristigen Folgen sind dann noch sehr viel größer, also es gibt dann Effekte, die diese Prozesse verstärken und im Grunde genommen dann auch unwiederkehrbar machen. Also die Irreversibilität dieser Vorgänge ist den meisten in der Politik überhaupt gar nicht bewusst. Man kann weder Geburtenentwicklung noch Migration einfach an- und ausschalten nach Belieben, sondern diese Prozesse haben eine hohe Eigendynamik und treiben dann Entwicklungen, die wir erst in mittel- oder Langfrist wieder ändern können.
Haben Sie, Herr Michel, zum Schluss die heimliche Hoffnung, dass andere politische Mehrheiten im Land, andere Regierungsmehrheiten auch irgendwie an einem Rad was drehen könnten? Oder ist das alles quer durch die Parteien ein bisschen dasselbe in Grün?
Also ich habe mir die Programme der Parteien für die Bundestagswahl in Bezug auf Demografie angeschaut. Das mache ich eigentlich regelmäßig. Es gibt ja auch Demografiestrategien einiger Parteien und der Bundesregierung. Da muss ich Ihnen leider sagen, das, was die Demografie betrifft, sind durch die Bank weg alle, da nehme ich keine Partei aus, alle Parteien relativ naiv in ihrer Herangehensweise an die Demografie. Das hängt damit zusammen, dass viele dieses Thema als ein heißes Eisen ansehen, gern die Finger davon lassen würden oder aber mit naiven Vorstellungen an diese Prozesse herangehen. Da fehlt, wenn Sie so wollen, in der Tat einmal eine Bestandsaufnahme und ein ehrlicher Diskurs. Der wird in anderen Ländern gemacht. Also in den USA zum Beispiel gibt es jetzt Ansätze für eine ehrliche Diskussion zu diesen Prozessen. Und ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht, so wie bei vielen anderen Prozessen auch, in 10 bis 15 Jahren auch zu uns herüberschwappt.
Der Soziologe Dr. Harald Michel im Gespräch über ein Land, das sich selbst dezimiert. Besten Dank, Herr Michel.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Würde der Feind morgen in die Schweiz einmarschieren, wer auch immer das wäre, dann müsste man ihn höflich bitten, doch noch kurz zu warten, bevor er zuschlägt. Denn das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, kurz VBS, ist gerade vollauf mit sich selbst beschäftigt. Spitzenkräfte aus Armee und Nachrichtendienst haben ihre Kündigung eingereicht. Der Geheimdienst ließ diese Information vorzeitig an die Medien durchsickern. Die amtierende Verteidigungsministerin ist wütend, aber selbst nur noch kurze Zeit im Amt. Es ist ein veritables Kuddelmuddel und wir versuchen es aufzudröseln. Und zwar mit Werner Salzmann, er ist Parlamentarier der Schweizerischen Volkspartei SVP im Ständerat der Kammer der Kantone und ausgewiesener Sicherheitspolitiker. Guten Tag, Herr Salzmann.
Guten Tag.
Herr Salzmann, letzte Woche haben in der Schweiz der Abgang des Armeechefs und des Direktors des Nachrichtendienstes für Schlagzeilen gesorgt. Das kam für viele wie aus dem heiteren Himmel. Als Sicherheitspolitiker, welche Auswirkungen haben solche Kündigungen auf die Stabilität und Führung eines Departements denn wirklich? Man könnte ja auch sagen, Leute kann man immer setzen.
Ja, es ist natürlich so, dass im Grundsatz die Armee immer noch sehr gut funktioniert. Wir haben eine Top-Ausbildung, motivierte Truppen, die meisten Beschaffungsprojekte funktionieren, der Betrieb und Unterhalt in der Armee funktioniert. Wir haben jetzt eigentlich eine Krise in der Führung gegenüber der Politik und dem Volk. Und deswegen ist die dramatische Einführung, die Sie gemacht haben, nicht ganz richtig, weil natürlich gekämpft wird mit der Armee und es hat sehr ausgewiesene Führungskräfte immer noch vorhanden. Es ist eigentlich der Chef der Armee, der jetzt fährt, aber die Armee ist nach wie vor einsatzfähig.
Da bin ich als Schweizer natürlich einigermaßen beruhigt darüber. Bevor wir zu der Führungsfrage kommen, fast mehr zu reden als die Abgänge gaben ja dann die Informationslecks, die dazu geführt haben, dass die Schweiz davon, von diesen Abgängen aus der Zeitung erfuhr, statt geordnet aus dem Bundesrat oder eben dem zuständigen Departement. Ist das aus Ihrer Sicht so dramatisch, wie es nun überall klingt?
Jetzt ist nichts Neues, diese Leaks, weil wir hatten die schon in anderen Gelegenheiten, das war schon bei der Corona-Krise war das ein großes Thema und immer wieder sickern Informationen aus den Bundesratssitzungen oder vorher sogar aus den Bundesratsvorbereitungssitzungen durch und deswegen ist es für mich gar nichts Neues und die Dramatik liegt eigentlich darin, dass die Kündigungen, die eigentlich schon bereits im Januar eingereicht wurden, erst jetzt bekannt gegeben worden sind und das ist das Problem, dass da entstanden ist. Aber ich denke, ansonsten ist das Problem nicht so riesengroß.
Sie sagen, diese Leaks sind nichts Neues und nun kommen bereits Forderungen wie die nach einer parlamentarischen Untersuchungskommission, die den Vorgängen auf den Grund gehen soll. Also wer hat denn was an wen durchgestochen? Was halten Sie von der Idee, in diese Frage jetzt noch Energie reinzustecken?
Also die Parlamentarische Untersuchungskommission ist gefordert im Zusammenhang mit der RUAG, nicht unbedingt mit diesen Rücktritten und Leaks. Die Leaks, die hatten wir schon eigentlich untersucht in der Geschäftsprüfungskommission mit den Informationen, die direkt an einen Chefredaktor gingen und da hat das Bundesgericht ja entschieden, dass man E-Mails zwischen einem Bundesrat und einem Chefredaktor nicht herausgeben darf, um die Medien zu schützen und deswegen ist in diesem Bereich sicher kein Bedarf für eine Untersuchungskommission und generell finde ich, es liegt jetzt alles auf dem Tisch. Wir müssen jetzt uns konzentrieren auf die Wahl eines guten neuen Chef VBS und der hat dann die Möglichkeit, die richtigen Leute auszuwählen, für diese Spitzenpositionen wieder zu besetzen.
Sie haben ja bereits Ihren Optimismus gegenüber der grundsätzlichen Wehrfähigkeit der Schweiz zum Ausdruck gebracht. Dennoch die Frage, das allgemeine Chaos jetzt rund um das Departement hat schon dazu geführt, dass sich so mancher fragt, wie verteidigungsfähig denn die Schweiz eigentlich ist, wenn man es schon nicht schafft, Personalmutationen unterm Deckel zu halten. Woher kommt Ihr Optimismus? Einfach aus der langen Geschichte der Schweizer Armee oder gibt es auch sonst positive Anzeichen, dass wir eben verteidigungsbereit sind?
Mein Optimismus kommt daraus, dass ich, wenn ich die Truppen ansehe, unsere Truppen, die im Militärdienst sind, die Milizarmee, aber auch sehr viele Berufsoffiziere und das ganze Personal, das tätig ist in der Logistikbasis der Armee, in der Arma Suisse, im VBS selber, aber auch in der RUAG. Diese Leute arbeiten gut. Es sind Führungsprobleme, die wir haben und wir müssen damit nicht die ganze Armee und den ganzen Betrieb in den gleichen Topf werfen, natürlich. Aber was natürlich richtig ist, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz, die ist nicht in dem Zustand, in dem sie sein soll. Das betrifft nur die Schweiz, das ist ganz Europa so. Und wir versuchen ja mit mehr Mitteln jetzt die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und da ist ein Kampf um die Finanzen. der ist sehr, sehr hart, weil natürlich die politischen Ansichten in der Schweiz auch auseinandergehen, mit welcher Priorität das Geld eingesetzt werden soll.
Die RUAG, das zur Erklärung für Leute außerhalb der Schweiz, ist der Rüstungsbetrieb in der Schweiz. Nun ist bei allem Optimismus natürlich sicherlich anzunehmen, dass es doch noch Herausforderungen gibt, vor denen das Schweizer Verteidigungssystem steht, selbst wenn man mal die Personaldiskussion aus der Gleichung rausnimmt. Welche sind das aus Ihrer Sicht? Wo muss man nach vorne schauen?
Wir haben ganz sicher hohen Bedarf, jetzt sofort die Bodentruppen wieder modern auszurüsten. Das sind zum Beispiel die Artilleriesysteme, die Panzersysteme, aber auch die Flugabwehrsysteme der mittleren und kurzen Reichweiten. Die Beschaffung der großen Reichweite Patriot ist noch nicht über die Bühne. Das Kampfflugzeug ist erst bestellt. Und es geht darum, dass wir die nötigen Mittel in der richtigen Zeit zur Verfügung haben, um diese Anschaffung zu machen. Zudem stellt sich die Herausforderung, dass das Personal gestärkt werden muss, aufgestockt werden muss, und da müssen wir das Problem lösen mit einem neuen Dienstleistungsmodell, damit wieder mehr Leute in die Armee gehen, anstatt in den Zivildienst.
Die zuständige Bundesrätin im VBS heißt Viola Amherd, Vertreterin der Partei Die Mitte, so heißen die Christdemokraten in der Schweiz seit einiger Zeit, und Kritik an ihrer Amtsführung gab es schon länger. Viola Amherd hat ihren Rücktritt eingereicht, in 2 Wochen wird eine Nachfolge gewählt. Sind die Turbulenzen in ihrem Departement, über die wir jetzt gesprochen haben, allein auf ihre Person zurückzuführen oder macht man es sich da zu einfach?
Ja, ich denke, sie trägt die Gesamtverantwortung, das muss klar gesagt werden. Aber es sind natürlich nicht nur immer eine Person, die verantwortlich sind. Es gibt Leute in ihrem engsten Umkreis, aber auch in den Spitzenpositionen, die natürlich ihre Anliegen umsetzen müssen, auch ihre Forderungen umsetzen müssen und sie dabei unterstützen müssen, dass sie ihre Anliegen im Gesamtbundesrat einbringen kann und durchsetzen kann. Und da hat es schon Mängel gegeben, dass vielleicht die Kommunikation zwischen den einzelnen Leuten nicht so war, wie man das sich vorgestellt hat. Auf welcher Seite das liegt, das kann ich nicht sagen. Aber es ist nie nur eine Person schuld.
Die Nachfolge von Viola Amherd gestaltet sich nicht ganz einfach. Ihre Partei hätte etwas Mühe, Kandidaten zu finden. Und das Schweizer Politsystem zur Erklärung, das sieht ja vor als eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass die Bundesversammlung wieder jemanden von derselben Partei berücksichtigt. Und jetzt könnte mancher Zuhörer von außen sagen, ja Moment mal, da muss jetzt wahrscheinlich jemand einfach ran, der aufräumt, völlig egal aus welcher Partei. Wie haltbar ist diese Einschränkung aus Ihrer Sicht?
Ja, unser Schweizer System hat den Vorteil, dass eben diese Konkordanz über Jahre tragen wird und unser Land stabil und verlässlich gemacht hat. Dann hat sich die Zauberformel herausgestellt, dass die 4 größten Parteien die in den Bundesrat stellen, und diese Zauberformel ist dann kaputt gemacht worden mit der Abwahl von Christoph Blocher, und dann hat man die Parteitickets eingeführt. Und zu diesen stehe ich eigentlich, dass die Parteien ihre Leute der Bundesversammlung vorschlagen können mit mindestens 2 Personen. Und man aus diesen 2 Personen den Bundesrat wählt. Was vielleicht in dieser Überlegung vernachlässigt wurde, dass man eben nicht nur das Parteibuch mitbringen sollte, sondern auch entsprechende Führungsqualitäten. Aber ich denke, die Vorschläge, die jetzt aus der Mitte kommen, das sind 2 Leute, die absolut die Grundlagen haben, um dieses Departement zu führen.
Aber auch innerhalb der Schweiz, wo man diese Konkordanz ja schon sehr lange kennt und auch grundsätzlich mitträgt, werden diese Stimmen laut, die sagen, jetzt muss einfach ein Sicherheitsprofi ran mit Führungserfahrung, egal von welcher Seite. Und da fiel dann ja auch schon mal Ihr Name als möglicher Verteidigungsminister. Schmeichelt Ihnen das oder finden Sie, hört auf mit dem Unsinn, das ist kein Thema?
Ja, natürlich schmeichelt das jeden, der genannt wird für ein Mandat im Bundesrat. Da würde ich Sie anlügen, wenn das so wäre. Aber ich stehe zur Zauberformel, und die Stabilität des Landes ist ein wichtiger Aspekt. Und Sie müssen wissen, der Bundesrat oder der Chef VBS ist nicht nur Departementsvorsteher, er ist auch Vertreter im Gesamtbundesrat. Und wenn jetzt zum Beispiel 3 SVP-Vertreter im Bundesrat wären, auch wenn das nur vorübergehend ist, fällt noch eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Und das ist auch eine Überlegung, warum das keine Option ist.
Ihr Parteikollege Ueli Maurer war einst Verteidigungsminister und wollte damals die beste Armee der Welt aufbauen, so ein wörtliches Zitat. Und jedes Mal, wenn etwas nicht so glatt läuft in der Armee, nimmt man dieses Zitat wieder hervor und belächelt ihn ein bisschen darüber. Hat er das vielleicht, wir können ihn nicht selbst fragen, ich frage darum Sie, hat er das vielleicht anders gemeint, als wir es wahrnehmen, und wie weit entfernt von diesem Ziel ist die Schweiz heute?
Ja, ich weiß nicht, warum er dies gesagt hat. er hat vielleicht gemeint, die beste Armee in Bezug auf Miliz, dass wir eben dieses System haben, dass jeder wehrpflichtig ist und die Miliz aus einer Breite der Bevölkerung kommt, die Know-how mitbringt aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen Berufsschichten, aus allen intellektuellen Schichten. Und das ist schon eine sehr große Stärke. Aber in Bezug auf die beste Armee der Welt, wenn wir die Verteidigungsfähigkeit anschauen, dann steht das natürlich nicht.
Wenn wir dann in der Schweiz irgendwann einen neuen Verteidigungsminister haben und jetzt eben diese Personalien anschauen, die für viel Trubel gesorgt haben, muss er da irgendetwas völlig anderes machen? Muss man andere Leute suchen? Hat man irgendwo früher bei Personalentscheidungen einen falschen Weg eingeschlagen?
Ich denke, dass der Verteidigungsminister, der Neue, darauf achten sollte, dass er bei der Personalauswahl an der Spitze des VBS unbedingt darauf schauen muss, dass er Leute zu sich nimmt, die seine Schwächen ausfüllen und Leute, die auch im ganzen Parteispektrum vorhanden sind. Nicht nur Leute aus seinem direkten Umfeld. Das ist nie ein Vorteil, weil er braucht kritische Leute, Leute, die ihn auf Probleme hinweisen und Leute, die eben kritisch auch seine Entscheidungen beurteilen und mit ihm diskutieren, bevor dann definitiv entschieden wird. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, bei der Auswahl von Spitzenleuten, wenn Entscheide hergeführt werden, zum Beispiel mit einer Findungskommission, ist auch wichtig, dass man diese Findungskommission richtig zusammensetzt, diese Hearings richtig macht und dann bin ich sicher, dass man die richtigen Leute auswählen wird.
Interpretiere ich Ihre Definition richtig, wenn ich sage, wir brauchen bei solchen Personalentscheidungen ein bisschen weniger Politik und ein bisschen mehr Headhunting?
Genau, wir brauchen Fachkenntnisse, starke Leute und nicht unbedingt, wie sagt man das in der Schweiz, ein wenig Vetterli-Wirtschaft.
Also quasi so das Geklüngel unter Leuten, die sich kennen.
Genau.
Abseits der Personaldebatten, welchen Pflock muss der neue Verteidigungsminister als erstes einschlagen, um der Welt zu signalisieren, um die Schweiz würde ich besser einen großen Bogen machen, das sind wehrhafte und gut ausgerüstete wilde Krieger, was braucht es da sonst noch?
Allererstes muss er ganz klar festlegen, welche Struktur die zukünftige Armee haben muss. Wir haben jetzt diverse Berichte, die aber eine Flughöhe, die nicht genau sagt, wie unsere Armee aussehen soll. Das ist der erste Punkt. Also in welcher Stärke, in welcher Struktur, mit welchen Fähigkeiten unsere Armee genau ausgerüstet ist und wie wir das umsetzen in einem neuen Ordre de Bataille, das heißt, in welchen Kommandofunktionen, in welchen Formationen das umgesetzt werden soll. Das ist die Grundlage für ihn dann die klaren Fähigkeiten, die wir haben, in Rüstungsgeschäfte umzusetzen und das dem Parlament vorzulegen. Und dieses Gesamtkonzept muss er am Bundesrat vorlegen, dass der Gesamtbundesrat das absegnet als Grundlage für die zukünftige Finanzierung der Armee. Das ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht.
Zum Schluss, Herr Salzmann, soweit ich zurückdenken kann, gab es immer mal wieder irgendwo zumindest eine kurze Debatte darüber, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg mit diesem Milizsystem, mit der Milizarmee oder müssten wir einfach ein Berufsheer haben, wie das andere Länder auch haben? Wo stehen Sie in dieser Frage?
Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass die Milizarmee die richtige Lösung ist. Eine Berufsarmee ist für die Schweiz nicht das Richtige. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Armee mit 20.000, 30.000 Berufsleuten, die können vielleicht bis 40 Jahre Militärdienst machen. Was machen sie dann? Und das wäre eine Abkapselung vom Volk und wir wollen eine Armee, die durch das Volk getragen ist und die allgemeine Wehrpflicht ist hier die richtige Form.
Der Schweizer SVP-Ständerat und Sicherheitspolitiker Werner Salzmann im Gespräch über die jüngsten Ereignisse im Verteidigungsdepartement und die aktuelle Wehrfähigkeit der Schweizer Armee. Vielen Dank, Herr Salzmann.
Ich danke Ihnen, Milius.
Das war Konterfunk aktuell am Montag, den 3. März. Heute unter anderem ebenfalls im Programm unsere Auswanderersendung Fernruf. Da kann man heute Sonne tanken. Es geht nämlich nach Ecuador und Brasilien. In Ecuador treffen wir eine Immobilienmaklerin mit 12 Hunden und einen Wahlbrasilianer, der an seine neue Heimat glaubt, aber Schwachstellen im System gefunden hat. Den Fernruf gibt es heute um 8 und um 19 Uhr. Am Mikrofon war Stefan Milius. Besten Dank fürs Zuhören.